Ich darf natürlich ganz herzlich unsere heutige Referentin begrüßen und auch ihr danken, dass sie heute Abend zur Verfügung steht, Frau Julia Seibert. Sie hat zu diesem Thema viel gearbeitet. Es gibt ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, was Frau Barbara Stolberg-Grillinger herausgegeben hat, zu Tyrannen. Und dort gibt es verschiedene Personen, die in ja, so 14, 15, 16 Seiten abgehandelt werden. Ein Tyrann, der dort aufkommt, das möchte ich jetzt schon erwähnen, ist Donald Trump. Und zudem machen wir nächstes Jahr eine Veranstaltung. Aber heute machen wir eine Veranstaltung zu Leopold II. Von Belgien. Frau Seibert, ganz herzlichen Dank, dass Sie, Sie haben dazu gearbeitet, zu geforscht, dass Sie dieses Thema bei uns vorstellen. Sie haben das Wort. Wir freuen uns sehr.
Ja, auch von meiner Seite wunderschönen guten Abend und es freut mich sehr, dass sich so viele Menschen heute Abend für dieses Thema Leopold II., Kolonialismus im Kongo interessieren. Wir haben viel Konkurrenz, Wahlen, die in zwei Bundesländern stattfinden, wichtige Stellschrauben werden hier gestellt. Umso schöner ist es, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen. Ich denke, es ist eine spannende Figur Leopold und auch nochmal über den belgischen Kolonialismus zu reflektieren. Gerade auch hier in Deutschland haben wir ja auch aktuell eine große Dekolonisierungsdebatte, die sich im Kleinen und im Großen entfaltet. Und auch die deutsche Kolonialgeschichte rückt ja auch mehr und mehr in den Fokus. Und sicherlich ist Ihnen auch wie auch vielen anderen Leopold schon ein Begriff. Man hat vielleicht eine Idee und meine Aufgabe ist es jetzt so ein bisschen, Sie da so ein bisschen durchzuführen und ich hoffe, dass Sie am Ende auch eine eigene sozusagen Haltung oder Meinung haben, was ein grausamer Despot oder ein kolonialer Held. Keine andere historische Figur der belgischen Geschichte wird so kontrovers diskutiert wie Leopold II. Von Belgien, der einstige Herzog von Brabant, der seinem Vater 1865 auf den Thron folgte, war nicht nur belgischer Souverän, sondern auch Herrscher über ein riesiges Gebiet in Zentralafrika, den 1885 gegründeten Kongo-Freistaat. In Belgien war Leopold II. Ein Monarch mit begrenzten Kompetenzen, im Kongo hingegen ein absolutistischer Herrscher. In Belgien nutzte er seine Macht, um soziale Reformen wie das Verbot von Kinderarbeit, die Einführung der Schulpflicht und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Fabrikarbeiterinnen und Arbeitern umzusetzen. Im Kongo hingegen missbrauchte er seine Macht und etablierte mit seinen Helfern eine regelrechte Schreckensherrschaft. Die Millionen Frauen, Männer und Kinder in den Tod führte. Schätzungen zufolge starben zwischen 1885 und 1930 zwischen 1 und 5 Millionen Menschen an direkten und indirekten Folgen der gewaltsamen Kolonisierung. Dazu vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Zahl. Es ist so zwischen 1 und 5 Millionen, ist natürlich eine sehr große Spanne. Allerdings ist diese Berechnung sehr wichtig, auch für diese Einschätzung, historische Einschätzung. War er wirklich ein Schreckensherrscher oder waren diese Auswirkungen seiner kolonialen Herrschaft im Kongo doch nicht so groß? Also deshalb möchte ich diese Zahl, die auch jetzt relativ neu ist, von einem Forscher aus Belgien 2020 vorgelegt, auch hier nochmal nennen, weil das immer wieder so, es geht immer um diese Zahlen. Ja, auch da gibt es auch solche Diskussionen, war es ein Genozid oder nicht? Also und deshalb sind diese Zahlen wichtig. Genau, das war jetzt so meine Einführung. Ich habe den Vortrag jetzt so ein bisschen gegliedert für heute Abend, aber wir werden auch immer mal so hin und her springen. Aber im Grunde ist das eigentlich so die Gliederung, der ich folgen möchte. Wir werden uns einmal Leopold nähern und diese imperialen Fantasien des jungen Monarchen zu verstehen, auch einzuordnen in die Zeit, aus der er stammt, Ende des 19. Jahrhunderts. Dann schauen wir uns genauer die Kolonisierung des Kongos an, die Etablierung des Kongo-Freistaates, also sein sozusagen sein Konstrukt der Kolonisierung in Zentralafrika. Wir schauen immer mal wieder ganz kurz so auf die Regentschaft in Belgien, einfach um auch Leopold besser einschätzen zu können. Und am Ende wird es auch nochmal um den Mythos Leopold gehen, Leopold II. In der europäischen Erinnerungskultur. Genau, und damit starte ich in die Einführung. Klaus Lüdenbach hatte eben schon erwähnt, also dieser Vortrag entstammt einem Projekt, was in einem Buch auch veröffentlicht ist, zu Tyrannen. Und da haben sich verschiedene Historikerinnen und Historiker mit unterschiedlichen Personen in der Geschichte befasst und dieses Thema diskutiert. Wer sind Tyrannen? Was machen Tyrannen aus? Und für die Kolonialgeschichte wurde eben Leopold II. Ausgewählt und ich habe diesen Beitrag dazu verfasst und habe mich dann einfach ganz speziell mit dieser Frage, wer war Leopold? Was macht ihn tyrannisch? War er ein Despot und warum befasst? Also das ist nur noch mal für Sie. Klaus Lüdenbach hat das schon mal erwähnt, aber wenn Sie da auch noch mal nachlesen wollen, auch noch mal vielleicht nach dem Vortrag den Aufsatz sich noch mal angucken wollen oder auch die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen, kann ich sehr empfehlen. Auch jetzt gerade ganz aktuell auch Putin wird darin behandelt. Also es ist auf jeden Fall ein lesenswerter Sammelband. Wer war also dieser Mann, Leopold, der 1885 auf der Berliner Konferenz die Vertreter der europäischen Staaten davon überzeugte, einen großen Teil Zentralafrikas seiner Herrschaft zu unterstellen? Bereits als junger Mann interessierte sich Leopold II. Für die kolonialen Projekte der europäischen Nachbarländer. Er reiste den Nil aufwärts in britische Kolonialgebiete, besuchte die britischen Besitzungen in Indien und fuhr weiter bis nach China. Nach seiner Reise beschrieb er den Nutzen der Kolonien für die britische Wirtschaft und bedauerte, dass seinem Heimatland solche Zugänge verwehrt blieben. Beeindruckt von seinem Ausflug in das britische Kolonialreich, begann er schnell selbst über ein belgisches Empire zu fantasieren. Und es blieb nicht bei der Fantasie. 1855 versuchte er, das Parlament in Brüssel davon zu überzeugen, in eine Schiffsverbindung zwischen der belgischen Hafenstadt Anvers und Ägypten zu investieren, mit dem Ziel, Handel mit der britischen Kolonie zu betreiben. Obwohl er einige Unterstützer gewinnen konnte, entpuppte sich das Projekt als zu kostspielig für den Monarchen und seine Finanziers, sodass es bald eingestellt wurde. Unmittelbar danach gründete er ein Unternehmen, das exklusive Handelsbeziehungen in die europäischen Kolonien aufbauen sollte. Außerdem richtete er wiederholt Angebote an die europäischen Kolonialmächte, einzelne Überseeterritorien zu übernehmen, ohne Erfolg. Seine Vorstöße wurden in Europa zunehmend belächelt. Und auch in Belgien wurde der junge Monarch nun mit Skepsis betrachtet und als Fantast abgestempelt. Mit Leopolds Ernennung zum König im Jahre 1865 fanden seine imperialen Visionen mehr Zuhörer. Klar, er war jetzt in einer anderen Machtposition. Leopold war davon überzeugt, dass Belgiens wirtschaftliche Unabhängigkeit nur durch den Erwerb von Kolonien in Übersee sichergestellt werden konnten. Diese Idee wurde von einer Gruppe von Intellektuellen, Forschern, Unternehmern, Kirchenvertretern, Militärs und hohen Beamten und Diplomaten geteilt. Diese koloniale Partei, so kann man sie nennen, so hat sie sich auch selber genannt, Parti Colonial auf Französisch, bestand nicht aus einer gleichgesinnten Gruppe. Also es waren unterschiedliche politische Lager, unterschiedliche Interessen, auch ganz unterschiedliche Berufsgruppen, wie Sie gerade gehört haben. Aber diese Gruppe vereinte zwei Sachen. Einmal waren es diejenigen, die in der Gesellschaft in Belgien in Machtpositionen saßen. Und zweitens waren sie alle von dieser kolonialen Idee überzeugt. Die Anhänger der kolonialen Ideen träumten nämlich wie Leopold von einer expandierenden belgischen Wirtschaft. Viele Unternehmer erhofften auf die Erschließung neuer Märkte. Andere sahen vor allem große Karrierechancen für die eigene Laufbahn. Denn würde es Belgien gelingen, eine eigene Kolonie zu gründen, wäre eine Reihe von wichtigen Positionen zu besetzen. Überraschenderweise spielte der Kongo in den Diskussionen dieser Elite anfangs keine Rolle. Und auch Leopold interessierte sich erst Ende der 1870er Jahre für Zentralafrika. Der Kongo galt lange als weißer Fleck auf der Landkarte. Dies änderte sich, als der technisch-militärische Fortschritt es europäischen Forschern und Militärs ermöglichte, längere Expeditionen nach Zentralafrika durchzuführen. Diesen Umstand nutzte Leopold und gründete in den 1880er Jahren, also kurz vor der großen Berlin-Konferenz der Aufteilung Afrikas, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, mehrere Organisationen, um Zentralafrika zu erforschen und die Möglichkeiten der europäischen Expansion zu ergründen. Vor allem die von ihm finanzierte Expedition von Henry Morton Stanley in das Kongo-Becken erregte Aufsehen. Genau, das hier ist Henry Morton Stanley, den er sozusagen rekrutieren konnte als jemand, der bereits sehr etabliert war in der kolonialen Welt und der es sehr publizistisch auch seine Expeditionen begleitet hatte, also ein wirklich absoluter Experte darin war, dieses Koloniale, dieses Forschertum, Expedition und so weiter auch sehr publikumswirksam darzustellen. Und ihn konnte er eben gewinnen für eine große Kongo-Expedition. Daraus folgte auch ein Buch. Und der Finanzier hinter ihm war eben Leopold. Und das machte sehr viel Eindruck. Das führte dann schließlich dazu, führte schließlich dazu, dass er sozusagen einen Namen hatte in dieser ganzen Erschließung des Kongos, Wissen über den Kongo generierte. Denn nicht nur Leopold, sondern auch britische und französische Expeditionen drangen nach Zentralafrika vor, was auch natürlich zu Konflikten führte. In dieser Situation beschlossen die europäischen Kolonialmächte, die Expansion auf dem afrikanischen Kontinent untereinander abzustimmen. Und hier kam es jetzt zu diesem großen Event in der europäischen Kolonialgeschichte, nämlich der Afrika-Konferenz in Berlin. Es gab auch noch einen weiteren in Brüssel. Insgesamt gab es eine Reihe von Konferenzen, die zwischen 1884 und 1890, also innerhalb von 6 Jahren, stattfinden und wo die sogenannte Aufteilung von Afrika stattfand. Der Hintergrund dieser Konferenz war eigentlich, hatte erstmal eigentlich ein sehr, also Bismarck hat ja diese erste Konferenz ins Leben gerufen. Es sollte wirklich einfach darum gehen, dass man sich abspricht, dass man Dinge auch anders macht, dass man Dinge gut organisiert, dass Dinge diszipliniert ablaufen und dass alle bei der Kolonisierung Afrikas gewisse Regeln einhalten. Die auf den Konferenzen in Berlin und Brüssel tagenden Staatsmänner, Forscher und Unternehmer legitimierten die Aufteilung Afrikas mit der Notwendigkeit, existierende Formen indigener Sklaverei abzuschaffen und auf dem afrikanischen Kontinent die sogenannte europäische Zivilisation zu verbreiten. Das war ja der Grundgedanke der Kolonisierung, die missionarische Zivilisation, zivilisatorische Missionierung. Die Vertreter von 14 Nationen, darunter auch die Vereinigten Staaten und das Osmanische Reich, setzten einen Vertrag auf, der die Schifffahrts- und Handelsrecht im Kongo-Becken regelte und sie verpflichtete, die Erhaltung der eingeborenen Bevölkerung und die Verbesserung ihrer sittlichen und materiellen Lebenslage zu überwachen und an der Unterdrückung der Sklaverei und insbesondere des Negerhandels mitzuwirken. Also das ist jetzt sozusagen ein Zitat aus der Erklärung während der Berliner Konferenz. Das sind nicht meine eigenen Worte. Damit entwickelten die Europäer ein mächtiges Instrument, das die stets durch Gewalt charakterisierte imperiale Eroberung verschleierte, indem der Schutz der Bevölkerung zum zentralen Projekt der Kolonisierung Afrikas erklärt wurde. Das ist wirklich nochmal ganz wichtig zum Hintergrund überhaupt zu der Legitimierung von Kolonialismus, die ja alles andere als vorausschauend und sozusagen schützend für die koloniale Bevölkerung war, sondern die ja, wie wir alle wissen, extrem viel Gewalt generiert hat. Diese Argumente bediente sich auch Leopold II. Auf der Berliner Konferenz, wo es ihm nun nach 30 Jahren gelang, im kolonialen Gefüge Europas eine eigene Rolle zu übernehmen. Also, das ist halt wirklich nochmal wichtig und ich glaube, das ist auch so nicht in der so allgemeinen Geschichts- oder also Idee über Leopold so geläufig, dass er wirklich 30 Jahre lang an diesem Projekt Kolonialismus für Belgien gearbeitet hat, sehr, sehr viel einstecken musste, belächelt wurde, abgestempelt wurde, keinen Erfolg hatte und das war eben der große Moment, wo es ihm gelang, sozusagen ein Teil des großen Kuchens zu werden, ja. Ihm wurde die Verwaltung eines zentralafrikanischen Gebietes zugesprochen, das 80 Mal so groß war wie Belgien. Also verrückt, absurd, absurde Geschichte eigentlich, ja. Dass Leopold II. Persönlich so viel Macht an sich reißen konnte, war das Ergebnis eines schleichenden Prozesses. Die europäischen Großmächte hatten nicht ihn, sondern seine so Forschungsorganisation, die hieß Association Internationale du Congo, als souveräne Instanz über das Kongobecken anerkannt. Nach der Berliner Konferenz spielte diese Scheinkonstruktion jedoch keine Rolle mehr. Und Leopold trat ungehindert als Herrscher des Kongo-Freistaats auf. Die Europäer sahen in ihm einen Visionär mit vielen philanthropischen Idealen und noch mehr Finanzmitteln. Doch letztlich überzeugte er die anderen europäischen Mächte wohl weniger mit den Ideen eines humanitären Kolonialismus als mit dem Versprechen, in sein Territorium eine Freihandelszone einzurichten. Und das ist auch nochmal wichtig, ne, wenn man so überlegt, Freistaat Kongo, das hat auch schon diese Notion, also dass es eben um eine Freihandelszone geht. Deshalb hieß es auch Freistaat Kongo und nicht einfach nur Kongo oder Kolonie Kongo. Weil das hat er eben versprochen an der Konferenz in Berlin, dass er dort eine Freihandelszone einrichtet. Und was heißt das für die anderen? Die Schaffung einer von ihm selbst finanzierten Freihandelszone im Herzen Afrikas war für Großbritannien, Frankreich und Portugal äußerst attraktiv, da sie ihrerseits bereits große Summen zur Kolonisierung anderer Teile Afrikas aufwandten. Entsprechend fanden sie schon in den 1880er Jahren Berichte durch protestantische Missionare, die Gräueltaten im Kongo-Freistaat dokumentierten, fanden überhaupt keine Beachtung unter den anderen Kolonialmächten. Die Aussicht, Zentralafrika wirtschaftlich auszubeuten, ohne die Kosten für die Durchdringung und Beherrschung des Territoriums tragen zu müssen, war sehr verlockend für die anderen Kolonialmächte. Für die Bewertung Leopolds als Despot oder legitimer Herrscher ist das ein wichtiger Befund. Also diese gesamtpolitische Lage ist wirklich wichtig zu verstehen. Also wie ist es gelungen, dass er den Kongo-Freistaat sozusagen unter seine Herrschaft bekam? Und warum haben so lange die anderen europäischen Mächte das erstmal geduldet, obwohl man von Anfang an durch die Berichte der insbesondere amerikanischen Missionare, die im Kongo sich ansiedelten, diese Gräueltaten berichtet bekam? Aber ja, das muss man einfach verstehen. Seine Herrschaft über den Kongo war nämlich Teil eines politischen Arrangements, das vor allem die wirtschaftlichen Interessen der großen europäischen Kolonialmächte befriedigte. Daher erschien seine unumschränkte Alleinherrschaft über das riesige Gebiet in Zentralafrika in den Augen der europäischen Staaten nicht als illegitim. Das Herrschaftsgefüge des Kongo-Freistaats unterschied sich jedoch deutlich von den britischen, französischen und deutschen Territorien in Afrika. Die Verwaltung ihrer Kolonien war eine Staatsangelegenheit, die von Parlamenten und der Regierung wahrgenommen wurde und nicht die Privatsache einer Königin Victoria oder eines Kanzlers Bismarcks. König Leopold hingegen herrschte in eigenen Namen. Der Kongo-Freistaat war also sozusagen ganz anders verfasst als jetzt auch zum Beispiel die konstitutionelle Monarchie Belgiens. Tatsächlich war die Person Leopolds unmittelbar mit dieser Ausnahme im kolonialen Gefüge verknüpft. Leopold herrschte über den Kongo-Freistaat ohne Anbindung an belgische politische Institutionen. Es gab keine Verfassung, die sein Handeln regulierte. Dies erklärt, warum der Kongo-Freistaat in zeitgenössischen und historischen Deutungen als Leopolds Privatkolonie beschrieben wird. Das haben Sie sicher auch schon gehört, dass es immer wieder dieses Privatkolonie. Woher kommt es? Es gab keine Anbindung an irgendwelche politischen Institutionen im sogenannten Mutterland. Und das war bei allen anderen Kolonien eben anders, wie ich gerade dargestellt habe. Also der Kongo war durchaus ein spezifisches Konstrukt, das Leopold de facto zum Alleinherrscher machte. Genau, ich habe das jetzt noch mal hier zusammengefasst, weil das ist wirklich so ein bisschen auch so der Knackpunkt und der Befund, der wirklich wichtig ist, um diesen Kontext zu verstehen. Wie konnte sozusagen Leopold überhaupt diese Despotie im Kongo aufbauen und wie war das sozusagen verfasst? Wie war der Kongo verfasst? Warum kommt es immer wieder zu diesem Narrativ Privatkolonie? die Ge Kolonie gehörte Leopold. Ja, also das ist einfach jetzt wirklich so de facto gewesen. Jetzt aber, ne, jetzt habe ich das gerade erklärt, jetzt kommt aber so das große Aber, nämlich die Kolonisierung des Kongos war aber keine One-Man-Show Leopolds II. Also Leopold ist sozusagen in der Mitte dieses Konstrukts. Er ist der Alleinherrscher über dieses riesige Gebiet, aber er konnte es natürlich nicht alleine machen. Er braucht natürlich ein Regime, das sozusagen um ihn rum ist und das ihn natürlich berät, aber das auch diese koloniale Durchdringung umsetzt. Und deshalb war diese Kolonisierung des Kongos von Leopold keine One-Man-Show, die sich ohne Rückhalt in der belgischen Gesellschaft und damit auch ohne politische Akteure vollzogen hat. Tatsächlich unterschieden sich die politischen Ziele des Königs wenig von den anderen Kolonialmächten. Der Freistaat Kongo war zwar eine Kolonie ohne Anbindung an das politische System Belgiens, so war es geplant. Leopold hatte jedoch stets versucht, Belgien und seine Bewohner in sein koloniales Projekt zu integrieren. Schon vor der Etablierung des Kongo-Freistaats hatte er den Wunsch geäußert, es kommt ein Zitat von ihm, das kleine Belgien in das Zentrum eines Weltreichs zu transformieren. Dies konnte nur dann funktionieren, wenn es gelang, und jetzt geht das Zitat weiter, aus belgischen Krämern und Anwälten Imperialisten zu machen. Mit der Unterstützung der belgischen Gesellschaft sollte die Monarchie in eine imperiale Macht transformiert werden. Leopold II. Versprach sich davon wirtschaftlichen Wohlstand, soziale Stabilität und territoriale Sicherheit für sein Heimatland. Und tatsächlich stieg das kleine Belgien mit der Gründung des Kongo-Freistaates zu einer ernstzunehmenden imperialen Macht auf. Frachter und Boote mit belgischen Fahnen lagen nun nicht nur in Antwerpen und Anvers, sondern auch an den Ufern des gewaltigen Kongoflusses. Die Expansion verschaffte nicht nur dem kleinen Königreich mehr Prestige und Respekt bei seinen imperialen Rivalen, sondern ermöglichte auch einer Gruppe von belgischen Unternehmern, die bereit waren, in den Handel mit Produkten in der weit entfernten Kolonie zu investieren, neue Handlungsspielräume. Diese Möglichkeiten machten auch belgische Politiker und Unternehmer, die dem kolonialen Wagnis zunächst kritisch gegenübergestanden haben, zu Anhängern des Kolonialismus. Leopold konnte sich als visionärer Herrscher darstellen, der seinem Volk zu Wohlstand und Ansehen verhalf. Zwar gab es auch weiterhin kritische Stimmen in der belgischen Gesellschaft, wie in London, Berlin und Paris verurteilten dort auch Intellektuelle, Sozialisten, Liberale lautstark diese Expansionsbestrebungen ihres Königs. Aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese Kritik immer kleiner. Das heißt, im Grunde ist es auch eine Erfolgsgeschichte für Leopold gewesen. Und auch jetzt nochmal zu dieser Bewertung. Auf der einen Seite vorausschauender Monarch für sein eigenes Land, für Belgien, und dann Despot oder grausamer Alleinherrscher im Kongo. Das sieht auch für die belgische Gesellschaft, hat er durchaus was sehr Positives mit seiner imperialen Vision und seinen Aktivitäten hinterlassen. Ja? Also sowohl wirtschaftlich als auch für das Ansehen dieses kleinen Landes, was ja auch noch eine junge Demokratie war und auch einfach sich in diesem Machtgefüge der anderen europäischen Staaten behaupten musste. Die große Herausforderung war allerdings jetzt für Leopold, und hier kommt jetzt auch diese Geschichte der Gewalt, die man ja auch kennt, die Geschichte von Zwangsarbeit im Kongo, war, dass diese wirtschaftliche Nutzbarkeit stellten Leopold vor eine große Herausforderung. Es gab zum einen viel zu wenig finanzielle Mittel, weil er hat ja nur seine eigenen Mittel und konnte natürlich einige Mittel von Kapitalisten und Unternehmern in Belgien mobilisieren, aber er war ja nicht an den Staat Belgien oder anderen Institutionen angebunden. Und das andere Problem war, dass die Bevölkerung natürlich Widerstand geleistet hat gegenüber der Kolonisierung. Also die Durchdringung dieses Kongo-Gebietes insgesamt erwies sich als äußerst schwierig, nicht zuletzt, weil die neuen Herren aus Europa und ihre Ideen bei der Bevölkerung im Kongo auf großen Widerstand stießen. Leopold II., der die Kolonisierung aus seinen eigenen Mitteln finanzierte, stand bald kurz vor dem Bankrott. Wenn es ihm nicht gelang, den Kongo schnell in die europäische Wirtschaft zu integrieren, würde sein imperialer Traum schnell platzen. Also diese wirtschaftliche Integration des Kongo in die belgische Wirtschaft war zentral. Und das ist wirklich dann auch der Übergang zu der Gewalt, die dann die Bevölkerung im Kongo erleben musste. Es ist daher wenig überraschend, dass sich die Kolonisierung des Kongos weit von den auf der Berliner Konferenz ausgehandelten Prinzipien entfernte. Vielmehr waren Gewalt, Terror und Ausbeutung charakteristisch für den hastigen Feldzug links und rechts des Kongoflusses. Mit dem Beginn des globalen Kautschukbooms um 1890 sahen sich viele Bevölkerungsgruppen mit einer neuen Welle der Gewalt konfrontiert, die dramatische Auswirkungen auf ihre Lebens- und Arbeitswelten hatten. Der weitaus größte Teil des in Afrikas gewonnenen Kautschuks kam aus den Wäldern im Norden und Westen des Kongo-Freistaats. Die in den Regenwäldern Äquatorialafrikas lebende Bevölkerung reagierte zunächst positiv auf die gestiegene Nachfrage nach Kautschuk, denn der Kautschukhandel war in einigen Regionen bereits zuvor ein wichtiger Wirtschaftsfaktor gewesen. Wegen der Gefährlichkeit und des Zeitaufwandes war die Kautschukernte ursprünglich eine Nebentätigkeit gewesen, die nicht das ganze Jahr praktiziert wurde. Das veränderte sich 1890 mit der hohen Nachfrage nach diesem Rohstoff auf den globalen Märkten und mit der Ausweitung der europäischen Herrschaft in das Innere des afrikanischen Kontinents. Das befahrbare Flusssystem des Kongo und direkte Verbindung zum Atlantik rückten die Regenwälder des Kongo-Freistaates nahe an die europäischen und nordamerikanischen Konsumenten. Die geografischen Bedingungen waren so günstig, dass Handelsunternehmen aus ganz Europa Niederlassungen im Kongo aufbauten. Sie erinnern sich, die Freihandelszone ist jetzt alles möglich. Durch diese Entwicklung wurde König Leopold zu einer wichtigen Figur in der globalen Kautschukökonomie, um nicht zu sagen, zu der wichtigsten Figur. Also seine Vision, sozusagen Belgien, diese Kolonie für Belgien nutzbar zu machen, war jetzt unmittelbar greifbar durch diesen Kautschukboom. Und der Kautschukboom rettete ihn vom Bankrott seines privat finanzierten kolonialen Wagnisses, indem er den finanzschwachen Kongo-Freistaat in ein profitables Unternehmen verwandelte. Menschen und Ressourcen wurden rücksichtslos und brutal ausgebeutet, um die Profite für den König und europäische Handelsunternehmen zu maximieren. Kern dieses gewalttätigen Vorgehens war das Arbeitsregime, wie es unter Leopold von seinen Vollstreckern fest und durchgesetzt wurde. Dieses System war von Anfang an so konstruiert, dass die afrikanischen Kautschukproduzenten von der gestiegenen Nachfrage nicht profitieren konnten, denn ihnen wurde die Vermarktung aus der Hand genommen. Darüber hinaus etablierte man im Kongo-Freistaat eine Produktionsweise, die durch ein System der direkten Zwangsarbeit strukturiert war. Wir haben da jetzt keine Zeit, nochmal genau ins Detail zu gehen, aber auch dazu gibt es auch interessante Forschung, und ich glaube, das ist auch für jeden, der jetzt nochmal also diese Geschichte Leopold, Kongo-Freistaat und dann dieses ausbeuterische System der Zwangsarbeit. Ich glaube, das ist auch so ein Narrativ, was vielen auch bekannt ist. Ich habe nochmal hier zu dem Kautschukboom eine zeitgenössische Darstellung. Also diese ist von 1906, also die nicht ganz, also sozusagen 20 Jahre nach dem Kautschukboom. Also hier sieht man als sozusagen dargestellt diese Kautschukliane, die sich um einen afrikanischen Mann schlingt, und oben ist sozusagen der Kopf von Leopold. Also das ist eben eine zeitgenössische Darstellung, die in einer britischen Zeitschrift publiziert wurde. Das war schon der Punkt 1906, da kommen wir gleich nochmal drauf, als es schon bereits eine Kampagne, eine große Kampagne gab gegen den Kongo-Freistaat und Leopold. Okay. Nochmal zu diesem Arbeitsregime, zu der Zwangsarbeit. Also die Handelshäuser, und jetzt nochmal, das waren natürlich belgische Handelshäuser, die stark profitiert haben, aber auch andere europäische Handelshäuser, die setzten Agenten ein, sowie Beamte des Kongo-Freistaats, und konnten ohne jegliche Kontrolle des belgischen Staates, aber mit Unterstützung des Königs, selbst im Kontext der europäischen Kolonisation Afrikas ein besonders brutales Herrschaftssystem durchsetzen. Und das ging, also der Kautschukboom ging 1890, war sozusagen der absolute Höhepunkt, und der ging ungefähr 10 Jahre, und dann flaute der auch wieder ab. Und kurz nachdem der Kautschukboom abgeflaut war, also 1904, 20 Jahre nachdem Leopold II. Den Kongo unter seine Kontrolle gebracht hatte, nahm erstmals eine breite europäische und nordamerikanische Öffentlichkeit die unglaubliche Gewalt wahr, die sich im Kongo entfaltet hatte. Da gab es eine, das Bild, was wir jetzt hier sehen, ist Teil auch einer Kampagne gegen den Kongo-Freistaat und die Missbräuche und Gräueltaten im Kongo-Freistaat. Aber ein ganz wichtiger Name ist hier Edmund Morel, der ein Journalist war, aber auch vorher ein Kolonialist, der auch im Kongo und auch in anderen britischen Kolonien war und sich dann aber dem Journalismus gewidmet hat und Leopold in seinen Narrativen und seiner Berichterstattung ganz klar als despotischen Verwalter der Kolonie dargestellt hat und die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen auch ganz klar dargestellt hat und Leopold verantwortlich gemacht hat. Diese Kampagne löste wirklich auch in allen, also ob jetzt New York, Delhi, Paris, London, überall auf den Titelseiten war Anfang des 20. Jahrhunderts diese sogenannte Kongo-Kreuel und sozusagen diese Kampagne führte auch dazu, dass Belgien sich positionieren musste, sich distanzieren musste von seinem König als despotischer Herrscher über den Kongo und die Kolonie 1908 sozusagen annektiert hat. Also Leopold wurde abgelöst. Die Kolonie hieß dann auch nicht mehr Kongo-Freistaat, sondern hieß Belgisch-Kongo und wurde dann bis 1960, bis zur Unabhängigkeit von Belgien regiert und vor allen Dingen auch verwaltet. Ja? Also diese ganze Anbindung an belgische Institutionen, politische Institutionen innerhalb der politischen Ordnung Belgiens wurde dann 1908 vollzogen. Kleiner Spoiler, das hieß aber nicht, dass Gewalt sozusagen verschwand. Also gerade Gewalt in Arbeitsbeziehungen bestand fort, auch während der belgischen Kolonialzeit bis 1960. In verschiedenen Sektoren kann man das wunderbar aufzeigen. Zwangsarbeit wurde erst abgeschafft, dann wieder eingeführt durch die Hintertür. Also diese Geschichte von Zwangsarbeit, die mit Leopold beginnt im Kongo-Freistaat, ist eine Kontinuität, die bis 1960, also bis zur Unabhängigkeit, stattgefunden hat. Und ich empfehle da immer auch nochmal die Rede von Lumumba, an der sozusagen an der Übergabe, an der Unabhängigkeit, sich im Originalton oder in Übersetzung durchzulesen, weil er bringt das auch nochmal sehr genau auf den Punkt. Also da muss man einfach nur seine Worte lesen. So, was passiert jetzt in unserer Geschichte? Also nach diesem Übergang von Kongo-Freistaat zu Belgischen Kongo, dieser Kampagne, kam es sehr schnell in Belgien zu einer Amnesie dieser Gräueltaten. Und zwar fing diese sogenannte Amnesie spätestens bei dem Tod Leopolds, der ausgerechnet dann auch ein Jahr nach der Übernahme von Belgien stattfand. Also 1909 verstarb Leopold. Und zu dem Zeitpunkt war er aber schon in weiten Teilen der belgischen Gesellschaft rehabilitiert. Die internationale Kritik am Kongo-Freistaat fiel offenbar weniger ins Gewicht als die Tatsache, dass das Kolonialprojekt den Reichtum eines Landes steigerte und den belgischen Nationalstaat stärkte. Die Gewinne aus dem Kautschukboom hatten nicht nur einige Unternehmer reich gemacht, der Boom hatte auch das Interesse belgischer Beamter, Angestellter, Militärs und Geistlicher und ihrer Familien geweckt. Insbesondere junge Männer empfanden das koloniale Projekt als attraktiv, da sie sich am Anfang ihrer beruflichen Karriere eine Chance für einen schnelleren Aufstieg in der belgischen Verwaltung und Wirtschaft erhofften. Die Gewinne des Kautschukbooms erhöhte trotz aller Gewaltexzesse die Akzeptanz des Kongo-Freistaats in der belgischen Gesellschaft, denn der leopoldsche Kolonialismus war eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte mit politischen Folgen. Die Kolonisierung des Kongos war eben nicht nur das Prestigeobjekt eines Königs, sondern eröffnete auch einem kleinen europäischen Land die Möglichkeit, ein internationaler, wichtiger politischer Akteur zu werden. Und dieses ist, in diesem Kontext muss man diese ambivalente Bewertung Leopolds sehen. Für seine internationalen Kritiker war er ein rücksichtsloser, brutaler Tyrann und Despot, der sich und seine Anhänger auf Kosten vieler Afrikaner und Afrikanerinnen persönlich bereicherte. Für sehr viele Belgier und Belgierinnen war er dagegen ein vorausschauender Staatsmann, der Belgien in eine ernstzunehmende imperiale Macht verwandelte und die wirtschaftlichen Chancen eröffnet hatte. Hinzu kam, dass sich Leopold II. In seiner Rolle als belgischer Monarch kontrolliert von den Institutionen einer jungen, aber stabilen Demokratie als liberaler, reformorientierter Regent zeigte. Während er im Kongo 1889 Gewalt gegen die Bevölkerung verüben ließ, unterstützte er in Belgien in demselben Jahr ein Gesetz gegen Kinderarbeit und für die verbesserten Arbeitsbedingungen der städtischen Industriearbeiterinnen. In der politischen Geschichte Belgiens gilt er deshalb als Monarch mit einer Hingabe für soziale Fragen. Also das muss man sich wirklich nochmal, diesen Kontrast, der aber in diesem Zeitgeist völlig normal war, weil es war eben was anderes in seinem eigenen Land, in einem europäischen Land war er ein Monarch, vorausschauend, reformorientiert, ein Gesetz gegen Kinderarbeit, während er im Kongo als Despot auftrat und sozusagen Kinderarbeit per Gesetz als Zwangsarbeit eingeführt hatte. Also diesen Kontrast muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Innerhalb dieses Spannungsfeldes bewegt sich die Deutung von König Leopold II. In der belgischen Nationalgeschichte und Erinnerungskultur. In Belgien, wie auch in anderen europäischen Ländern, findet erst seit wenigen Jahren eine wirkliche Dekolonisierungsdebatte statt, die zum ersten Mal versucht, alle politischen und Bereiche einzubeziehen. Das historische Erbe Leopolds ist auch hierbei allgegenwärtig. Die öffentliche Glorifizierung des Königs ist nun weitgehend verschwunden. Aber ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, erst seit wenigen Jahren. Für die junge antikoloniale belgische und kongolesische Zivilgesellschaft sind Leopolds Statuen nun zum Feindbild und zum Ziel von Angriffen geworden. Diese Auseinandersetzungen sind Teil des Versuchs, einen adäquaten Umgang mit der Figur Leopolds in der belgischen und kongolesischen Geschichte einzufordern. Am Ende bleibt die Frage, wer war Leopold wirklich? War er der bürgerlich gesinnte König der Belgier oder der mörderische Herrscher über den Kongo-Freistaat? Für Letzteres spricht, dass er sich seine Rolle im belgischen Staat nicht ausgesucht hatte. Er hatte sie geerbt, weil er war Monarch, er wurde sozusagen in diese Position hineingeboren. Im Kongo hingegen konnte er wählen, welche Form der Herrschaft und welche Praktiken der Kolonisierung er anwendete. Und er entschied sich für die Despotie. Er unterdrückte Widerstand und nutzte seine Macht, um sich auf Kosten von Millionen Menschen in einem Land, das er niemals selbst besucht hat, zu bereichern. Es muss ihm bewusst gewesen sein, dass er sich dort vollkommen konträr zu seiner Regentschaft in Belgien und im Widerspruch zu den Vereinbarungen auf der Afrika-Konferenz verhielt. Seine Legitimation für sein Verhalten war ein Weltbild, in dem Afrikaner und Afrikanerinnen, den Europäer und Europäerinnen nicht ebenbürtig waren und seine Überzeugung, dass er seinem Königreich Belgien zu imperialer Macht verhalf. Leopolds Entscheidung für die Despotie war jedoch nur möglich, weil sich die wirtschaftlichen Interessen der europäischen Kolonialmächte mit seinen eigenen deckten. Er war umgeben von einer stetig wachsenden Gruppe von Unterstützern in Belgien und Europa, die von der Plünderung des Kongos profitierten und seine despotische Herrschaft mehr als 30 Jahre lang mitverantworteten. Ich habe das jetzt hier nochmal sozusagen als Fazit auch nochmal kurz aufgenommen. Bürgerlich gesinnter König, mörderischer Herrscher. Und meine Argumentation und sozusagen auch mein Fazit in diesem Aufsatz ist, er wählte die Despotie, und er wurde geduldet. Das Ganze wurde geduldet in dieser gesamtpolitischen, Konstellation, die ich habe versucht habe zu illustrieren, von den europäischen Kolonialmächten. Gut, jetzt sind wir so durch. Dann bin ich, glaube ich, es ist, glaube ich, genau eine Punktlandung. Und dann bedanke ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und Diskussionen.
Thank you.